freue mich, dass wir heute über ein Thema oder eine Frage uns unterhalten, die derzeit viele, viele HR-Abteilungen beschäftigt, auch wenn sie oft noch nicht so ganz offen ausgesprochen wird, nämlich, was bedeutet denn KI für HR? Ist es das Ende von HR oder doch eine Renaissance? Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Linda Dunst darüber sprechen darf. Linda war zuletzt Director Engagement und Group Digital HR bei der Erste Group. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Super. KI-Enthusiastin.
Absolut.
Und beschäftigst dich auch gleichzeitig viel mit Menschen, Organisationen und psychologischen Dynamiken, kann man das so sagen?
Ja, und ein bisschen Psychotherapie auch noch.
Ein bisschen Psychotherapie. Also Linda, sehr schön, dass du da bist
heute. Danke für die Einladung.
Ja, und alle an den Empfangsgeräten laden wir natürlich dazu ein, sich aktiv an der heutigen Tea Time zu beteiligen. Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare posten und wir werden schauen, dass wir so viele wie möglich davon auch aufnehmen und besprechen können. Ja, dann gehen wir es gleich an, Linda.
Sehr gerne.
Super. Wenn man derzeit in Organisationen blickt, dann hat man manchmal den Eindruck, KI sei einfach das nächste Tool, das so in ein System integriert wird, ein Chatbot, eine Funktion in einer bestehenden Software. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass es unterschätzt wird, wie tiefgreifend die Veränderung tatsächlich sein könnte. Wenn du so aktuell in Organisationen schaust, was fällt denn dir auf?
Ganz ähnlich wie dir, also wir haben eben Chatbots für Bewerberinnen, wir haben für Frequently Asked Questions jetzt schon Chatbots, wo man einfach ein bisschen schneller hoffentlich zur Antwort kommt. Wir haben Analysen, die schneller laufen, aber die Frage ist ja, was verändert sich alles? Und das sind sicher Funktionen, Rollen, wie werden wir Entscheidungen treffen? Welche Macht geben wir auch der KI oder unseren Daten? Was machen unsere Prozesse? Also für mich ist es einfach tiefgreifender und somit ist es eine Transformation und ganz sicher nicht nur Digitalisierung und vor allem kein IT-Projekt. Mhm. Und wer kann Transformation besser als HR? Mhm. HR kann aus meiner Sicht Orientierung geben, kann schauen, was macht es ethisch, was macht es mit dem Vertrauen, was macht es aber auch vor allem mit der Fairness und was macht es mit der Entscheidungsmatrix in Organisationen. Und da kommt HR ins Spiel, kann Orientierung geben, kann mit den Führungskräften arbeiten, kann so ein bisschen übersetzen, das eine als Technologie und das andere als die Organisationsrealität. Und wie können die zwei zusammenspielen?
Also ich höre da schon heraus, dass du sagst, die Rolle von HR wird sich verändern,
ja.
In Klammer müssen.
Ja.
Da schauen wir dann später auch noch ein bisschen drauf. Vielleicht noch vorher so zum Status. Was hast denn du so für das Gefühl, wo in Organisationen ist denn KI tatsächlich schon stärker angekommen, als es vielleicht auch offiziell angegeben wird? Also wo wird denn KI tatsächlich jetzt schon im unternehmerischen Kontext genutzt?
Also ganz klar im Development. Also ich glaube, da entwickelt sie sich so schnell wie sonst nirgends, ist so mein Eindruck. Aber sehr spannend zum Beispiel auch im rechtlichen Bereich, weil KI so viel schneller Research machen kann, so viel schneller Gesetzestexte auslesen, unterschiedliche Urteile vergleichen. Also ich finde, das dürfen wir nicht ganz unterschätzen. Und ganz sicher auch alles, was jetzt zum Beispiel so klassische Schreibarbeit betrifft. Ja. Ich weiß nicht, wie es andere empfinden, aber gefühlt bekommen wir alle ähnliche Motivationsschreiben für die ähnliche Stelle. Ja. Und das kommt von ChatGPT und Co. Also wer setzt sich hin und überlegt sich das Motivationsschreiben wirklich noch ohne Unterstützung? Ja. Dann Hut ab. Aber gefühlt sind sie sehr ähnlich.
Ich habe mittlerweile auch schon gesehen, es gibt ja auch schon so KI-Anwendungen, die dir wiederum sagen, wie viel KI steckt in deinen Texten.
Ja, das ist dann die Kontrolle der KI mit der KI.
Das ist ein bisschen eine Quadratur des Kreises, oder? Okay, gut. Was ich auch beobachte in Organisationen ist, dass sich viele Diskussionen noch sehr stark um dieses Thema Effizienz drehen. Ne? Also KI soll Arbeit effizienter machen, soll Prozesse effizienter machen, soll alles einfacher, schneller machen. Aber eigentlich ist doch KI, verändert doch die KI, das ist unser Verständnis von Arbeit selbst, oder? Weil das, was früher in langwieriger Arbeit, händisch, manuell, aus mehreren Systemen zusammengesucht, gelöst, berechnet werden musste, kann doch jetzt teilweise ganz, ganz schnell und sehr viel zuverlässiger, als das wir mit unseren menschlichen Gehirnen können, die KI lösen. Also heißt, bis zum gewissen Grad müssen wir doch auch über eine neue Definition von Leistung sprechen.
Ja, und vor allem, glaube ich, genau das adressieren, weil das, was du beschreibst, erleben wir ja in den News auch. Wir hören ja jetzt, dass Amazon, Meta, Google Leute entlässt aufgrund der KI, aufgrund der Effizienz. Und was bedeutet Effizienz? Und stellen wir nur die Effizienzfrage oder stellen wir auch die Frage, was machen wir bewusst nicht mit der KI? Was bleibt sozusagen menschlich, um es ein bisschen cheesy auszudrücken? Und Effizienz alleine ist, glaube ich, zu kurz gegriffen, weil ja die Frage ist, was an meiner Kompetenz, an meinem Skillset ist denn dann auch noch wirklich nützlich und noch nutzbar in den Organisationen. Und da gibt es Gott sei Dank viele, viele Studien, die zeigen, dass sich Aufgaben verändern, aber nicht ganze Jobs, dass Aufgaben automatisiert werden, aber eben nicht der ganze Job. Wir machen viele, ganz viele unterschiedliche Dinge und teilweise können wir effizienter arbeiten, indem wir die KI nutzen. Aber kritisches Denken, Reflexionsfähigkeit, welche Daten geben wir in die KI, das bleibt menschlich. Mhm. Und wenn uns das bewusst bleibt und wenn wir da gut auf unser Skillset schauen, können wir die KI ergänzend nutzen und brauchen, glaube ich, weniger Angst haben, dass sie uns ersetzt.
Spricht schon Angst als ein zentrales Gefühl an, weil ich denke ja auch, ne, das eine ist sozusagen zu verstehen, was kann alles durch KI ersetzt werden, aber das andere ist ja etwas höchst Menschliches. Und ich stelle mir halt jetzt auch mal eine Person vor, die von mir aus seit 30 Jahren Lohnverrechnung in einer Organisation macht und genau weiß, ne, wie die Organisation, also wie Lohnverrechnung dort funktioniert, welche Besonderheiten es gibt, was wohin gebucht wird, wie das am Jahresende und am Monatsende, wie diese ganzen Abschlüsse erstellt werden. Und die Frage ist ja schon, welche Angst entsteht bei der Person? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, sie ist seit 30 Jahren da, dann ist sie auch nicht mehr die Allerjüngste. Wie kann man denn damit umgehen?
Und da ist die Frage, dann stehen KI-Agenten im Raum. Mhm. Also das ist die Weiterentwicklung der Chatbots, das sind dann tatsächlich die hybriden Mitarbeiterinnen, die Prozesse anstoßen können, die dann vielleicht tatsächlich Aufgaben dieser Lohnverrechnerin übernehmen könnten, sagen wir mal so. Aber wer kontrolliert denn dann wieder den KI-Agenten? Mhm. Das wird unsere Lohnverrechnerin machen. Mhm. Wenn sie, glaube ich, offen dafür bleibt, sich anzueignen, wie mit dem KI-Agenten als zusätzlichen Kollegen zu arbeiten. Und das klingt jetzt ein bisschen futuristisch, aber das gibt es teilweise schon. Jetzt wissen wir alle, HR-Daten sind hochsensibel. Der EU-AI-Act regelt uns da sehr klar runter, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Also das wird sicher noch brauchen. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist da. Und dann ist immer die Frage eben wieder, wie gehen wir mit dieser Transformation um? Mhm. Wie sehr hat die Kollegin die Möglichkeit zu sagen, ich kenne mich da nicht aus, ich will das vielleicht auch nicht, welchen Mehrwert bietet mir das, was muss ich dafür lernen, was muss ich dafür können, aber auch, was muss ich dafür aufgeben? Mhm. Und da fände ich es total schön, wenn HR so ein gemeinsames Narrativ entwickelt. Wo holen wir uns Unterstützung in unseren Prozessen, in unseren Pflichtaufgaben? Und was ist die Kür, die wir Menschen dann noch dazugeben?
Aber jetzt zurückzukommen auf das Beispiel von unserer Lohnverrechnerin, das würde aber schon bedeuten, dass viele von ihrer täglichen Arbeit, die sie in den letzten 30 Jahren gemacht hat, vielleicht hat sie ja vor 30 Jahren auch noch auf Zetteln gemacht.
Ja, das kann durchaus
sein. Und irgendwann kam dann einmal ein Lohnverrechnungsprogramm und dann kam halt vielleicht auch noch irgendein Prozess, ja, der das halt heute ist. Dann würde es aber auch bedeuten, dass sie weniger Stunden vermutlich arbeitet.
Oder dass sie mit die Prozesse anders gestaltet, weil jetzt haben wir ja oft hochindividualisierte Systeme, die sehr vom Standard abweichen. Und was KI nicht gut kann, ist Abweichung. KI kann ganz gut Standard. Das heißt, für mich ist schon die Frage, gibt es dann in der Organisation, in den Unternehmen tatsächlich die Bereitschaft, nun mal die Prozesse anzuschauen und zu schauen, was davon können wir so nahe am Standard bauen oder so einfach bauen, dass wirklich diese KI schnell übernehmen kann. Also da haben wir schon noch ein paar Fragestellungen, die auch unsere Lohnverrechnerin, unsere Fiktive betreffen wird. Und beim Prozessgestalten kann sie großartig mitwirken, weil genau da zählt ihre Erfahrung viele, viele, viele Punkte.
Die Aussage, die ich da irgendwie schon bis zu einem gewissen Grad hören kann, ist, na ja, wenn ich dem Agenten das alles beibringe, dann schaffe ich mich ja selber ab.
Ja, genau. Ganz
Was
sicher
können wir
nicht.
denn da entgegenhalten oder
Der
dagegen?
Agent braucht auch, also das heißt so schön, den Human in the Loop. Und diesen Menschen, der in diesem ganzen Kreislauf dann mitspielt, ist unsere Lohnverrechnerin. Weniger Stunden könnte durchaus sein, aber dann ist die Frage, was ist denn dann noch an Arbeit da? Eben in der Prozesslandschaft, im Datenclearing, in dem, was geben wir dem Agenten? Wie lernen wir diesen Agenten oder die Agentin? Aber in dem Fall ist es halt technisch und nicht gendermäßig. Also da gibt es ganz sicher noch Aufgaben. Und das, glaube ich, ist das, wo ich meine, da braucht es Orientierung. Nicht, das fällt alles weg und was bleibt mir, sondern was erleichtert es dir und wo bist du die zentrale Rolle, die wichtigste Funktion?
Und vielleicht muss man ja in dem Zusammenhang auch die Definition von Vollzeit- und Teilzeitarbeiten sich anschauen und sagen, okay, ich arbeite vielleicht jetzt nicht mehr wie heute 40 Stunden, weil ich so viel manuelle Tätigkeiten machen muss, aber meine Entscheidungen sind gleich weitreichend,
Genau.
wie als ich noch 40 Stunden gearbeitet habe. Also
Und
warum sollte ich jetzt der Person für die gleichen Entscheidungen und die gleiche Verantwortung, die sie trägt, weniger zahlen, nur weil sie weniger Stunden arbeitet?
das wäre sowieso eine Diskussion, die es wert ist. Also wir alle sind 4 Tage Woche kann auch funktionieren. Wir alle sehen, dass es immer wichtiger wird, auch da flexibler zu sein. Also wenn die KI das mit unterstützt, glaube ich, würde uns das helfen, in unserem Denken wieder näher an unsere Mitarbeiterinnen ranzukommen?
Okay. Ja, also näher an die Mitarbeiter rankommen bedeutet ja auch, sich bewusst zu machen, dass viele Dinge, die KI macht viele Dinge schneller, als wir sie machen. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja eine Frage der Legitimität dann auch. Also eine Legitimitätskrise, die wir haben, eher als eine Technologiekrise.
Oder sogar Identitätskrise, oder? Weil wenn ich mich seit 30 Jahren mit Lohnverrechnung identifiziere, wenn das so mein Dasein in der Arbeit ist, dann ist ja die Frage, welche Identität habe ich dann noch oder zusätzlich oder anders?
Wer bin ich dann noch?
Genau. Und welche Kompetenz zählt und welche Erfahrung zählt und was ist mein Wissen wert? Also Wissensmanagement ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor in dem Ganzen. Und ja, die KI lernt wesentlich schneller als wir. Aber diese ganze Erfahrung eben vom Zettel zu Tool zu heute, jetzt und hier und dann vielleicht Zukunft, die hat die KI nicht. Und die Lohnverrechnerin kennt wahrscheinlich genau den einen, der ihr immer ein ähnliches Thema bringt. Oder genau die eine,
Der eine, der immer
worum,
anruft am
genau.
dritten des Monats und eine
Ja,
Frage
genau.
stellt.
Und wann kommt mein Gehalt genau und wie viele Urlaubstage habe ich noch? Also das kann ja die KI gar nicht.
Das heißt, wir werden sehr viel stärker separieren zwischen Tätigkeiten, die tatsächlich unterstützt, KI-gestützt oder abgearbeitet werden können und den Dingen, wo der Mensch noch viel stärker dann aber rauskommt. Also das ist so das, was ich auf
Genau.
der anderen Seite höre, wenn ich dir zuhöre, dass halt dieser menschliche Aspekt einfach bedeutender wird.
Und also ich bezeichne es immer als das Relationale, weil die Sachbearbeitung ist vielleicht schneller mal einer Maschine beigebracht, aber Beziehung, Zwischentöne, Untertöne, das dauert.
Dauert oder wird nie so sein?
Ja, also da ist mein Psychotherapeutinnen ich, also ich habe natürlich auch Klientinnen, die mit der KI schon vorab sprechen und mir dann das mitbringen, was die KI sagt, ist immer die Frage, was man sie fragt.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine der stärksten Skills, die wir brauchen im Sinne von kritisches Hinterfragen, gutes Prompting, immer wieder neu definiertes Prompting, immer wieder neu versuchen. Und dann auch reflektieren, okay, was ist da jetzt passiert? Welche Antworten habe ich bekommen? Passt es noch zu dem, was ich ursprünglich gefragt hatte? Also auch da, wenn wir diese Skills noch weiter ausbauen, glaube ich, ist es eine großartige Ergänzung wieder, aber kein Ersatz dafür, dass ich mit dir zum Beispiel einmal Dinge bespreche oder Sparring mache oder was
und
immer
Humor
es
hat
braucht.
Ja die KI auch nicht so viel, oder? Oder wie
ja,
ist
ich
das
finde
mit
ein
dem
bisschen
Humor?
trocken.
Bisschen trocken?
Das muss man halt mähen.
Ja, das verstehe ich. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf HR und uns anschauen, was hat denn HR für Funktionen in Organisationen oftmals in den letzten Jahren übernommen, dann war es doch sehr stark, also aus meiner Erfahrung, oft sehr stark mit Prozessen, mit Administration, interne Kommunikation oder Koordination solchen Aufgaben vertraut oder betraut. Aber vieles von dem, also abgesehen von der internen Kommunikation vielleicht, aber möglicherweise auch, aber vieles von dem wird automatisiert oder kann auch teilautomatisiert werden. Was verliert denn HR dadurch?
Ich glaube, die Pflicht, und so nenne ich diesen Teil von HR immer wieder, hoffentlich machen wir uns die Pflicht einfacher und ein bisschen effizienter als jetzt. Je nachdem, wie standardisiert wir sie auch haben möchten. Verlieren, glaube ich, tun wir da nicht so viel. Ich glaube, wir laufen so ein bisschen Gefahr, das noch bessere Tool dafür zu nutzen oder noch was einzukaufen. Wir sind in den letzten Jahren eh schon sehr toolbasiert geworden. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir alle unterschreiben können. Jetzt haben wir so das Gefühl, dass wir auf das Tool vielleicht noch die KI setzen. Uns aber vielleicht ein bisschen zu wenig damit auseinandersetzen, was denn der Prozess dahinter ist und was bräuchte denn der Prozess, um einfacher näher an unseren Kundinnen oder auch irgendwie logischer zu sein. Weil ein Gehaltserhöhungsprozess, also einen einfachen, ist mir noch nicht begegnet in meiner HR-Karriere zum Beispiel.
Also, aber den gibt es auch noch nicht so lang in meiner Wahrnehmung.
Das stimmt auch. Aber jetzt haben wir ja auch noch Pay Transparency. Also gefühlt wird es halt wieder komplizierter. Und da wäre es doch cool, wenn wir uns zusammensitzen und uns überlegen, wie das anders, besser, schneller geht und wie KI da wieder unterstützend wirken könnte.
Und das ist ja etwas, das haben wir im Vorgespräch auch schon besprochen. Die Prozessqualität ist ausschlaggebend dafür, ob ich überhaupt irgendwas relevant der KI oder einem KI-Agenten übergeben kann. Wenn ich keine guten Prozesse habe, dann wird es schwierig. Also die KI, kann mir die KI irgendwann einen guten Prozess bauen?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Frage ist immer, wie füttern wir sie, was lernen wir ihr und was kann dann auch rauskommen? Da haben wir auch schon geredet. Neben den Prozessen sind eben die Daten das Wichtige. Und die Datenhoheit, die Datenqualität und das, was wir füttern, das bleibt zutiefst menschlich. Weil die KI entscheidet ja nicht selber, welche Daten sie hernimmt.
Und menschlich und auch durch diesen EU-Act.
Geregelt.
Geregelt.
Sehr klar geregelt.
Kannst du da noch ein bisschen
ein
wenig ausführen dazu?
Ich habe mal den Versuch durchzulesen und bin immer wieder auch gescheitert, weil es jetzt nicht die spannendste Bettlektüre ist, aber eine notwendige. Also ich habe mir so auch da Studien angeschaut, 78% der Arbeitnehmerinnen in der EU nutzen KI im täglichen Tun. Und das eben
78%?
Ja, in der EU. Also das ist der EU AI Barometer, um es rauszubringen. Und da ist einfach die Frage, ist das immer geregelt, ist das immer klar gerahmt? Und das ist sehr unwahrscheinlich, weil uns das gar nicht gelingen kann. Aber dadurch, dass es ja schon da ist, ist für mich die Frage, niemals hochsensible Daten und A fällt ganz stark in diese hochsensiblen und sensiblen rein. Mhm. Aber inwiefern können wir sie nutzen? Inwiefern können wir schauen, was geht? Was bringt uns auch was? Also das Leichteste ist immer im Recruiting, Job Descriptions zu schreiben, Job Ads zu schreiben oder auch eben auf LinkedIn das Active Sourcing, das geht schnell. Gehaltserhöhungsprozess stelle ich mir tricky vor, also mit der derzeitigen Regulierung.
Und wie ist das, wenn ich so einen eigenen
eine Sandbox. Eine eigene Sandbox.
Wenn das so heißt.
Ich nenne es jetzt einfach mal so.
Wenn ich sowas habe, ja. Wie ist es denn dann mit den Daten? Kann ich die dann da reinspielen?
Dann ist das Spannende, dass du ja diese KI bis zu einem gewissen Maß quasi weiterlernen lassen kannst. Also du bist dann dafür verantwortlich, was kommt in die Sandbox noch rein oder was ist von Anfang an drinnen. Mhm. Also das ist das Schwierige an diesen abgekapselten Systemen, dass die Lernfähigkeit irgendwann ein Ende findet. Und auch da ist der EU AI Act recht streng oder sehr gut geregelt. Das ist sicher von beiden Perspektiven anzuschauen. Aber die Frage ist immer, wer lernt oder wer bringt der KI was bei und wer ist dann dafür verantwortlich, was die KI damit macht. Mhm. Und auch da gilt es gut hinzuschauen und sich gut auch abzusichern.
Mhm. Also du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass es darum geht zu schauen, wer lernt, wer bringt bei, wer entscheidet. Ne? Und entscheiden ist ja so eine, wie ich in meiner Studienzeit gelernt habe, originäre Managementaufgabe, also wir würden sagen eine Führungsaufgabe, ne? Entscheiden. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz zu der Studie, zu der Blitzumfrage kommen, die wir von Wolkenrot gemacht haben im Vorfeld zu der heutigen Tea Time. Und da haben wir unter anderem gefragt, ob denn die Führungskräfte dabei unterstützen, mit KI-bedingten Veränderungen umzugehen. Und ich denke, dass diese Umfrage im Moment jetzt auch eingeblendet ist und wir haben uns ja auch vorher angeschaut und der Großteil, also über 50%, sagen, das trifft nicht zu. Ja, dann gibt es ganz einen kleinen Prozentsatz, wo es trifft voll zu, aber der Großteil ist bei 3, 4 oder 5 an Bewertung. Und die zweite Frage, die wir auch uns noch gleich anschauen, über die wir dann später auch nochmal sprechen, ist, bei uns kann man Ängste und Unsicherheiten rund um KI offen ansprechen. Das ist ein bisschen besser von dem Ergebnis her, aber auch noch nicht glorreich und überragend. Genau. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Also die Führungskräfte unterstützen dabei, mit KI-bedingten Veränderungen umzugehen. Was meinst denn du, macht KI überhaupt grundsätzlich mit Führung?
Also gefühlt möchte ich da jetzt gerade unsere Führungskräfte ein bisschen in Schutz nehmen. Mhm. Zumindest meiner Einschätzung nach im Moment haben die recht viel Zusatzaufgaben. Ich erlebe es in Organisationen im Moment recht eng, sehr druckbelastet, durchaus auch Spar- oder Effizienzsteigerung, was immer man dann oder wie immer man das dann auch nennen möchte. Und somit haben unsere Führungskräfte schon recht viel um die Ohren. Und jetzt sagen wir im HR hoffentlich, wenn, dann machen wir das doch mit ihnen gemeinsam. Also es ist nicht nur die Führungskräfte und es ist nicht nur HR, nur IT, nur Recht, sondern es ist gemeinsam. Was können Führungskräfte machen? Wiederum auch Orientierung geben, wenn sie sie selber haben. Wenn sie in der Lage sind, auch zu sagen, ganz ehrlich, das ist meine AI-Kompetenz oder meine KI-Kompetenz und da hört sie im Moment auch auf. Ja, es gibt spannende Schulungen, helfen uns jetzt die Schulungen? Weiß ich noch nicht. Wer, und ich weiß, ich wiederhole mich, aber wer trifft bei uns im Bereich, in der Abteilung, im Team die Entscheidungen und wie? Wann holen wir uns die KI rein? Wann befragen wir sie und wann lassen wir sie bewusst draußen? Mhm. Welche Letztentscheidung habe ich als Führungskraft und welche Verantwortung übernehme ich damit? Mhm. Und ich komme zu einem Punkt zurück, den du schon zu Beginn gesagt hast. Wie definieren wir Leistung? Mhm. Wenn all das, was früher so wichtig war, jetzt anders erledigt werden kann oder eben mit Zusatz erledigt werden kann, ist dann die Leistung das kritische Hinterfragen? Ist die Leistung, dass ich auf unsere Daten schaue? Ist die Leistung, dass ich verstehe, wo ich mir die KI reinhole und wo nicht? Oder ist die Leistung, dass ich prinzipiell einmal prompten kann? Auch das kann Leistung sein.
Ja, da wird ja ganz oft, also auch das haben wir in unserer Umfrage gesehen, auch immer wieder dann so Schulung gerufen. Ja. Ne? Schulung, Schulung, ja, wir brauchen Schulung. Wie siehst denn du das, KI und Schulung? Ist das nicht auch bis zu einem gewissen Grad ein schwieriges Verhältnis?
Für
immer
mich
jetzt
schon.
Sozusagen darauf zu warten, dass mich jemand schult, damit ich mit der KI was anfangen kann, was ich im Privatleben meist kann.
Ohne Schulung, spannenderweise, oder? Du kannst auch mit einem iPhone oder mit einem anderen Phone umgehen, ohne dass dich jemand durchgeschult hat. Also es ist recht spannend, was wir in der Organisation erwarten und was wir im privaten Leben. Ich bin kritisch bei Schulungen. Was mir total gefällt, ist so ein bisschen was wie AI-Awareness, aber selbst da sollten die Mitarbeiterinnen in irgendeiner Form eine Idee haben, warum ist das relevant für mich? Was macht es für mich und meinen Job relevant? Und jetzt wissen wir, es gibt schon hochindividualisiertes Lernen und das ist wirklich mega cool, aber Algorithmus alleine macht noch nicht eine Lernkultur. Und ein Event alleine macht mich noch nicht zum AI-Profi oder zum KI-Wissenden. Für mich ist also die Frage, was ist die gesamte Lernarchitektur dahinter? Was ist das Entwicklungsziel dahinter? Wo wollen wir im HR mit der Organisation hin, um die Organisation nicht nur lernfähig, sondern, und jetzt kommt das Buzzword, auch zukunftsfit zu halten und zu machen? Und ich finde, da ist halt eine Schulung, glaube ich, ehrlich nicht die Antwort. Und es ist auch nicht das Stanford-Zertifikat zu AI. Das ist sicher für manche Leute wahnsinnig hilfreich. Für viele ist es viel zu früh, viel zu viel und es ist einfach US-driven und wir sind in der EU, wo viel Governance ist, wo nicht Technology first ist, sondern jetzt einmal quasi die Menschlichkeit und der Rahmen. Wir mögen Rahmen, wir mögen Regeln. Wir mögen das auch im HR. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also die kürzere Antwort, Schulung skeptisch. Wieder das Narrativ ist, glaube ich, wichtig, der Raum und die Zeit, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und auch da, um auf unser Vorgespräch zurückzukommen, den Mut, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal zu scheitern. Das wäre mein großer Appell, weil ich glaube, wir sind so fehleravers in unserer Kultur, aber vor allem auch im HR, weil wenn wir Fehler machen, fällt es meistens auf. Das ist das Doofe bei uns ein bisschen. Und deshalb haben wir oft das Gefühl, wir müssen perfekt sein und wir müssen alles verstehen und wir müssen eben ganz viel Schulungen anbieten, damit andere auch mit können und wir ja niemanden verlieren. Schaffen wir doch stattdessen mehr Räume zum Experimentieren, zum Ausprobieren, zum Schauen, was geht schon, was macht Sinn für uns und wo gibt es klare Grenzen, die wir auch setzen wollen.
Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann überlege ich mir, zwingt uns die KI möglicherweise dazu, eine Lernkultur, die wir schon seit vielen Jahren propagieren. Also jetzt nicht so.
Und auch schon dass, haben. Zumindest sagen wir es.
Wir sagen es in vielen Organisationen. Zwingt sie uns denn dazu, jetzt tatsächlich unsere Lernkultur mal kritischer anzuschauen und realistischer drauf zu blicken und zu sagen, ja, es braucht aber jetzt wirklich ein mutiges sich mit dem Thema auseinandersetzen und es braucht ein, na, hast einen Fehler gemacht, ist halt so, ist eh schon passiert, na, kann jetzt eh nicht mehr ändern und was lernen wir daraus und was sind die nächsten Schritte? Ist es jetzt möglicherweise etwas, was wir lange als HR vor allem immer wieder, na, die Kultur vor uns hergetragen, etwas, wo wir jetzt in eine Position kommen, wo wir sagen, na gut, wenn sie es jetzt nicht macht, dann wird es ganz schwierig?
Ganz kurze Antwort, ja, unbedingt. Ein bisschen längere Antwort, das ist für mich auch so ein bisschen eine Ursprungsidee von KI. KI kann man doch auch sehr gezielt dafür nutzen, um zu schauen, okay, wenn ich sie damit füttere, halluziniert sie. Wenn ich das verändere, kriege ich eine Antwort, mit der ich schon eher arbeiten kann. Wenn ich den Prompt dann noch einmal verbessere, bin ich da, wo ich hin will? Das ist doch ein wunderschönes Lernen, weil ich so schnell den Effekt habe. Und jetzt bin ich eben Enthusiastin, wie du sagst. Ich bin durchaus auch kritisch. Also KI hat für mich einen Bias und sie hat für mich Fragen von Fairness, die unbedingt nur beantwortet gehören. Aber gleichzeitig finde ich, ist sie ein großartiges Lerntool. Und man kann sie, wie gesagt, sehr gezielt nutzen, um zu schauen, ah, okay, aber wenn ich das anders mache oder das anders frage, dann kommt was anderes raus.
Wenn du sagst, sie halluziniert, das haben vielleicht jetzt auch noch nicht alle schon gehört. Was ist denn das? Und woran erkenne ich, ob sie halluziniert oder nicht halluziniert?
Ja, da habe ich gleich ein Bild in meinem Kopf. Ich hoffe, alle anderen nicht. Fake News. Ich habe die KI schon manchmal, oft sieht man mal was und dann fragt man sie, ist der noch mit der verheiratet oder lebt die tatsächlich dort und da? Und dann erzählt sie irgendwas, was sie irgendwo findet. Weil die KI kann ja auch nur das nutzen, was sie hat. Ein Set an Daten, eine Datenbank, auf die sie zurückgreift oder eben das trainierte maschinelle Lernen, dass man ihr beigebracht hat. Und wenn da fehlende Informationen sind oder Informationen, die sie immer wieder in eine falsche Richtung bringen, was wir leider schon gehört haben, Elon Musk und seine KI, hat leider sehr rassistische Züge zum Beispiel, dann ist das für mich halluzinierend, weil sie etwas wiedergibt, was nicht den Tatsachen entspricht. Um ganz tradiert ein Bild dir zu geben, früher habe ich mit der Oma mit dem Lexikon Kreuzworträtsel gelöst. Und das Lexikon hatte immer recht. Die KI hat nicht immer recht.
Und ist es nicht auch so, bis zu einem gewissen Grad, oder zumindest habe ich das gelesen, dass die KI dümmer wird?
Es ist immer die Frage, was wir sie fragen
Ja, also dass sie
und
durch
wie wir
viele
sie
dumme
nutzen.
Fragen
Ja.
auch dümmer wird?
Sie lernt genau das. Also maschinelles Lernen funktioniert ja so, dass sie quasi das nächste Wort vorhersieht. Und dann ist die Frage, wenn ich ganz viele dumme Fragen beantworten muss, lerne ich halt auch das.
Okay, also das ist durchaus alles mit Vorsicht trotz allem
Ja.
zu genießen und sie hat also dann dementsprechend auch keine so gute Lernkultur, unsere KI, ne? Also
Nein,
wenn sie
also da
selber nicht
könnten
sagen kann,
wir,
ich weiß es nicht,
ja.
sondern wenn sie was hier halluziniert, dann kann sie auch nicht so gut sagen, ich kann das leider noch nicht.
Nein, ich glaube, da ist sie noch nicht demütig genug,
Noch nicht
vielleicht.
demütig genug. Okay. Gut. Ich würde dann gerne mal vielleicht eine Frage aus dem Publikum mit einnehmen.
Super.
So, und da schreibt uns jemand, stimme dem Thema Schulungen zu, man kann die KI nutzen, um sie sich erklären zu lassen. Aber ganz wichtig sind Guidelines und Policies, damit die Mitarbeitenden verstehen, wie in der Organisation Responsible AI Usage gesehen und gelebt wird. Weil letzten Endes übernimmt KI nicht die Verantwortung für Inhalte und Entscheidungen, sondern es steht immer ein Mensch dahinter und genau diese Menschen sind unser Fokus.
Genau, das ist dieses Human in the Loop Konzept,
Was
das es
heißt denn das
unbedingt
nochmal?
braucht. Ja, genau,
Erklär uns
das
doch
klingt doch
das
so
doch auch
lässig,
nochmal.
oder? Also wenn wir im Loop sind, dann ist da immer ein Mensch. Das ist genau das und danke für die Frage, dass da immer ein Mensch dahinter sein wird müssen. Punkt. Weil ich glaube, hoffentlich wird zum Beispiel eine Kreditvergabe nie rein maschinell berechnet sein und dann entschieden werden, sondern da wird es immer nur einen Risikomanager geben oder die Risikomanagerin, die sagt, go, no go. Also das werden wir immer brauchen. Policies, Framework, da ist so für mich die Frage, mit wem arbeiten wir da zusammen? Da braucht es die IT, da braucht es Legal, aber wir dürfen diese Fragen nicht dorthin wegschieben, sondern wir müssen es gemeinsam beantworten. Der EU-AI-Act gibt ganz viel Rahmen schon vor und setzt uns auch sehr klare Grenzen. Trotzdem haben wir im Unternehmen noch die Aufgabe, gemeinsam zu schauen, wo verschieben wir die Grenzen zumindest ein bisschen, muss nicht zwingend im HR-Bereich sein, weil hochsensibel, wo funktioniert schon super und was geschieht dort und was gelingt dort und wo geht es noch gar nicht, weil es zu früh ist oder noch nicht klar genug oder weil noch ganz viele ethische Fragen zu klären sind.
Gut, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann sind da jetzt nicht zwangsläufig die HR-Jobs als erstes betroffen, sondern möglicherweise andere Tätigkeiten in Organisationen, die halt hoch, vielleicht sehr gut hinterlegte Prozesse haben, hoch IT-getrieben auch heute schon sind. Und wir werden die Menschen in diesen Bereichen der Organisation ja nicht vor der Veränderung schützen können. Also wir werden die Veränderung nicht aufhalten können.
Hoffentlich nicht.
Ja, aber ich denke mal, in Wirklichkeit bleibt ja dann mehr Zeit für die schönen Dinge, die ja hoffentlich in allen Jobs auch noch über sind. Aber vielleicht muss ja HR in Zukunft Menschen ehrlicher durch Veränderungen begleiten. Also das ist so
Oder
meine.
näher vielleicht, weißt du, näher an der Realität. Auch unser Change Management oder Transformation Management ist ja manchmal ganz viel Schönfärberei. Wir erzählen ja, dass ein Merger ganz viel Synergien bringt oder dass ein Demerge ganz dringend notwendig ist, um Effizienzen zu steigern oder was auch
Wo
immer.
vorher die Synergien so wichtig waren.
Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir die Chance, realitätsnaher zu sein, weil wir so viel selber auch nicht wissen. Also wir lernen gemeinsam mit der Organisation. Es gibt nicht HR alleine als Wissende in der Transformation, sondern wir alle erarbeiten uns jetzt, wie damit umgehen, was auf keinen Fall tun, was auf keinen Fall vergessen, was unbedingt beachten. Und da können wir wieder als Partnerin auftauchen und gemeinsam mit der Organisation schauen, was ist ein guter, gangbarer Weg. Und wo gehen wir auch zwei Schritte vor und vielleicht drei oder einen zurück?
Wenn du sagst, als Partnerin auftauchen, dann leuchtet bei mir im Hirn das HR als Businesspartner auf. Etwas, was es ja auch in den Organisationen, zumindest in den letzten 10, 15 Jahren, haben wir fast überall ja HR-Businesspartner bekommen, was ja irgendwie notwendig war, weil als Dave Ulrich gesagt hat, der HR muss halt das Business verstehen und muss mit dem Business am Tisch sitzen, um richtige Entscheidungen, um HR richtig machen zu können. Jetzt sage ich es mal ganz bewusst provokant und aus meiner Beobachtung heraus, vielleicht bedeutet KI aber auch das Ende von einem HR, das das Business tatsächlich nie verstehen musste bisher. Ja? Wenn ich mich hauptsächlich damit beschäftigt habe, Prozesse zu befriedigen, zu
Verwalten, ja.
verwalten, dann kann ich mich relativ weit weg von der eigentlichen Wertschöpfung bewegen. Wenn ich jetzt allerdings die Zukunft der Organisation mitgestalte, dann müsste ich doch eigentlich das Business ganz stark von der Wertschöpfungsseite her verstehen. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, das war die ursprüngliche Idee hinterm Business-Partner-Modell.
Das glaube
So.
ich auch.
Hätte ich das interpretiert? Ich habe ihn nie gefragt, aber so wäre meine Interpretation. Und vielleicht beruhigend für alle, das gilt weiterhin. Also ich bin bei dir. Ich glaube, wenn HR nicht versteht, ganz banal ausgesprochen, womit das Unternehmen Geld macht, was es braucht, damit die Maschine gut geölt funktioniert, was das System als System erhält, dann gibt es wirklich Feuer am Dach. Und da kann auch die KI nicht helfen. Also die KI kann ja nicht die Systemlogik jetzt gut erklären oder auch die impliziten Dinge. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe von HR, eben schon auch reinzuspüren. Ich weiß, das ist ein weicher Begriff. Also auf der einen Seite Zahlen, Daten, Fakten, Verständnis für das Unternehmen, das Business, die Abteilung, den Bereich, wo auch immer wir tätig sind und arbeiten. Und dann eben alles Implizite und Unbewusste, was es menschen lässt, auch zu erkennen. Organisationsrealität. Das ist unser biggest asset.
Okay, das heißt, HR hat da schon einige Lernaufgaben
Meiner
vor
Meinung nach
sich.
ja. Und deshalb glaube ich nicht, dass HR nicht braucht. Also ich glaube, es wird uns ganz, ganz dringend brauchen.
Aber in einer anderen Form.
Vielleicht in einer erweiterten Form,
In einer
damit man
erweiterten Form.
niemandem Angst machen.
Ja, und eigentlich könnte man sich auch darauf freuen, weil ich kenne
Voll.
ja auch viele Kolleginnen und Kollegen in HR, die auch ein Problem haben mit ständig wiederkehrenden Routinearbeiten.
Ja.
Es gibt dann immer wieder die Aussage, hin und wieder, es ist ja ganz schön, Routinearbeiten zu machen. Ne? Da muss man nicht viel drüber nachdenken. Aber wenn ich den Tag stattdessen frei habe, an dem ich die Routinearbeiten mache und nur noch die Arbeitszeit sozusagen leiste, die ich tatsächlich inhaltliche Denkarbeit habe, dann ist es ja auch kein Fehler, oder?
Für mich wäre es die schönste Vorstellung, weil I und Routine funktioniert nicht so gut, weil ich mich da einfach viel zu schnell
Ich bin ja auch
langweile.
richtig.
Aber es gibt sicher Leute, die die Routinearbeit sehr schätzen und auch da, die Routinearbeit wird ergänzt. Sie wird sicher nicht völlig wegfallen. Aber für uns wäre es doch schön, wenn wir viel konzipieren, viel strategisch arbeiten könnten.
Aber wir wissen, dass wir nicht alle repräsentieren.
Nein, deshalb sage ich es ja. Also es gibt Hoffnung für alle.
Verstehe. Okay. Ja, dann kommen wir noch einmal zurück, zu der Frage, bei uns kann man Ängste und Unsicherheiten rund um KI offen ansprechen. Ja. Also wie gesagt, da haben 32% haben mit 3 geantwortet, 34% mit 2, also trifft nicht voll zu, aber trifft nahezu zu. Das heißt, dieses Thema mit ich kann Ängste ansprechen oder adressieren, ist schon stärker da. Was ist denn so deine Erfahrung? Wie und wo wird denn das überhaupt angesprochen?
Gefühlt noch zu wenig. Also wieder die Psychotherapeutin in mir denkt, die Ängste werden umso größer, je weniger man darüber spricht. Also den Dialog anzustoßen, würde ich jetzt wieder als HR-Aufgabe bezeichnen, ist immer wieder die Frage, in welchem Rahmen. Weil ich glaube, es kommt nie so gut, wenn man sagt, lasst uns über unsere Ängste sprechen.
Wie würdest du es stattdessen machen?
Wir haben die Führungskräfte an unserer Seite, die sicher auch den Rahmen schaffen. Und um jetzt wieder so ein Passwort zu verwenden, aber diese psychologische Sicherheit ist für mich die Frage. Ist die Frage beim Lernen, wozu lerne ich, welchen Zweck hat Lernen, was bringt mir das Lernen? Und beim Ängste ansprechen, was passiert mir als Konsequenz? Wer steht hinter mir? Wo hat das Platz? Inwiefern darf das auch Platz haben. Und da ist die Frage, welche Meetings, welche Rahmen haben wir, um genau solche Themen auch zu klären? Ich glaube, wir haben jetzt alle mittlerweile in irgendeiner Form ein AI-Transformation-Team, einen Verantwortlichen, mehrere, die sind total busy mit dieses Tool wollen wir und das wollen wir ausprobieren und da möchten wir hinschauen. Wo besprechen wir denn? Was macht das mit uns? Was verändert das für uns? Was bedeutet das? Wo können wir uns das schon anschauen? Welche Best Practices haben wir? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kommt zu kurz und das würde ich mir von uns mehr wünschen.
Es ist denn so deine Beobachtung, weil diese Ängste können ja mannigfaltig sein, ne, die ich habe. Also es ist ja nicht immer zwangsläufig, mein Job ist dann weg,
Na.
ne, sondern oft ist es.
Identitätsfragen,
Genau, wer bin
Machtfragen,
ich denn noch, wenn ich
Wissen,
nicht
ja
mehr
genau.
80 Stunden in der Woche
Ja,
arbeite? Ne?
puh, dann hätte ich Freizeit, oh Gott.
Ja, ist für manche möglicherweise bedrohlich,
Ja,
das
sehr.
weiß man nicht. Also ja, deswegen wollte ich fragen, was können denn das für Ängste sein? Identität ist ein Thema. Ja,
Aber auch Macht, oder? Wann die KI so viel schneller ist, was verliere ich? Was verliere ich an Bedeutung? Was verliere ich auch an Deutungshoheit vielleicht. Ich denke da so an Controlling oder ich denke da so an die Bilanzierung. Ich denke aber auch ans Recht. Ich denke im HR an das Thema Fluktuation. Wenn die Fluktuationsanalyse mittlerweile auf Knopfdruck geht, muss ich doch auch gleich Antworten haben, wie ich damit umgehe, oder? Also es macht viele Dinge vielleicht auch sehr schnell. Und da ist so die Frage, wie unterstützen wir uns auch gegenseitig und wie vorbereitet sind wir auf das? Und wo dürfen wir auch sagen, du, das schaue ich mir jetzt gerade erst an, da lerne ich selber.
Das widerspricht ein bisschen zu diesem Tempogedanken.
Genau. und dem Effizienzgedanken. Weil wenn wir uns das Menschliche so sehr in diesem Loop oder in dem System weiterhin wünschen, dann müssen wir auch Rücksicht nehmen, dass wir nicht so schnell sind wie die Maschine, dafür wesentlich kritischer, dafür wesentlich reflexionsfähiger.
Also könnte ein stärkerer Einsatz von KI ja auch im besten aller Fälle zu einer Entschleunigung in der Arbeitswelt führen, oder?
Das erlebe ich jetzt total zuversichtlich, das werde ich voll schön finden. Ah, dann kickt bei mir gerade die Realität total rein.
Ich sage, könnte im besten aller Fälle. Das heißt nicht, dass das passieren wird. Ja. Aber das ist, wenn ich dir zuhöre, ist das Bild, das bei mir entsteht, dass ich mir denke, eigentlich habe ich doch dann Zeit, wenn die KI so viele Dinge macht, ja, wo ich heute Zeit aufwende, um richtige Ergebnisse herauszufinden.
Schöne Grafen.
Ja, eine PowerPoint-Präsentation zu basteln oder sonst irgendwas siebenmal umzugestalten, weil dann hätte doch der das gerne anders gesehen und doch der das Bild da vorne anders drinnen. Dann hätte ich doch eigentlich Zeit, mich um diese wirklich wichtigen Themen zu kümmern und die auch nicht nur irgendwie so im Vorbeigehen abzuspulen, sondern mir tatsächlich Zeit dafür zu nehmen.
Vielleicht haben wir das aber auch schon ein bisschen verlernt, weil wir ja immer das Gefühl haben, alles ist wichtig und alles ist gleich wichtig und muss jetzt passieren, damit alle zufrieden sind. Also ich würde es total cool finden, wenn wir uns wieder die Frage stellen, was ist denn wirklich wichtig? Und was wäre denn jetzt wirklich hilfreich und nützlich? Und zwar in erster Linie für unsere Kundinnen und nicht für uns selber.
Und unsere Kundinnen in HR sind immer die Mitarbeiter.
Genau.
Also, okay. Gut, was ist wirklich wichtig, ist auch eine Frage der Entscheidung. Und Entscheidungen werden in Zukunft durch die KI ja auch vorstrukturiert. Die Datenlage dafür wird uns vorbereitet. Wie ist denn so, also für mich bedeutet das, dass Entscheidungen in Zukunft wichtiger werden, ja, die menschlichen Entscheidungen wichtiger werden. Gleichzeitig beobachte ich in Organisationen oft eine gewisse Entscheidungsunfreude, um es mal so auszudrücken. Ja, wo man, haben wir eine Gruppe von Personen, die wir befragen.
Co-Creation, oder? Damit alle so ein bisschen mitverantwortlich
wenn
sind,
wir
idealerweise.
Wenn wir ein Passwort verwenden wollen, ist es Co-Creation. Ansonsten ist es halt eine Besprechung nach der anderen, wo von einem Mal zum nächsten Mal die Entscheidung vertagt wird. Und am Schluss machen wir es alle, wenn es falsch war. Geht sich das dann noch aus?
Und da sind wir wieder bei diesem Thema Fehler. Wenn wir die Verantwortung übernehmen für unsere Entscheidungen, dann müssen wir auch aushalten, dass wahrscheinlich nicht jede Entscheidung super richtig ist. Oder nicht jede Entscheidung ganz so zielführend, wie wir es ursprünglich gedacht hatten, wie wir es vielleicht nach viel Analyse und Fragen an die KI uns ausgedacht hatten. Und da ist für mich wieder die Frage, was bedeutet das dann in der Organisation, wenn eine Entscheidung einmal nicht das gebracht hat, was wir uns erhofft oder erdacht hatten? Wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus? Und da mag ich ehrlich gesagt den agilen Ansatz so gern, weil da gibt es Retros, da gibt es einfach ein Miteinanderlernen. Und dann ist es auch, finde ich, wesentlich leichter, diesen Fehler vielleicht nicht nochmal zu machen, vermeintlichen Fehler. Weil auch da ist die Frage, wie definieren wir Fehler?
Okay. Agilität und KI, wie passt das zusammen?
Gut, meiner Meinung nach, weil die Agilität vom Tempo her schon, glaube ich, einfach mehr reinbringt und damit die KI da gut anschlussfähig ist. Wir haben es so im Umfeld von eben Entwicklern und ich hätte den Eindruck, das funktioniert ganz gut. Weil auch da wahrscheinlich viel schneller gelernt wird, was funktioniert vom Coding her, was funktioniert nicht, wo kann sie schon mit, wo kann sie noch nicht mit, was habe ich da gemacht und oder was habe ich ihr übergeben und was ist zurückgekommen. Also ich hätte so den Eindruck, dass das gut funktioniert. Also das sind so für mich die
Oder
Heroes.
Könnte bei Kulturarbeit aber auch das Gegenteil halt. Also das Tempo hilft ja der Kultur nicht. Oder
richtig.
Der Kulturarbeit nicht. Also wenn ich jetzt von dir wünsche, dass du jetzt etwas anders machst, als du bisher gemacht hast, hilft dir die Tatsache, dass ich dich zeitlich unter Druck setze?
Gar nicht.
Nicht.
Also ich glaube, da wird mein Widerstand, ich merke das gerade in mir, nur größer werden, wenn ich schon einen hätte. Also eben in der Agilität ist, glaube ich, die Schnelligkeit ein bisschen verwandt. In der Kulturarbeit ist die Schnelligkeit ein großes Hindernis. Mhm. Und da gilt es, eine gemeinsame Geschwindigkeit zu finden.
Mhm. Und was kann HR dafür eine Rolle tatsächlich einnehmen?
Ich glaube eben dieses Sparring-Partner, ich bin ein bisschen weg vom Business-Partner, weil das für mich so viele Zuschreibungen hat. Aber dort zu schauen, also ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Wir sollten es nicht hypen, aber auf keinen Fall blockieren. Wir sollten mitsprachefähig sein, müssen aber nicht IT-Wissende sein oder jetzt alle ITlerinnen werden. Ich glaube, es braucht ganz viel Dialog und ein bisschen weniger Technik. Wir sind so verliebt in Tools und in noch eine Funktion und noch was probieren, dass wir ein bisschen verlernt haben zu schauen, was funktioniert, was nutzt ihr wirklich, was hilft euch wirklich im täglichen Tun. Kennt ihr das schon überhaupt? Habt ihr das schon ausprobiert? Also da, glaube ich, sind so ein bisschen unsere Habt-Acht-Momente.
Mein Gefühl ist immer, wenn ich in Organisationen diese Tool-Verliebtheit sehe, die ich auch so wahrnehme, dass das bis zu einem gewissen Grad Sicherheit den Menschen gibt, das Richtige zu tun. Also wenn ich das Tool so befülle und den Prozess so mache, wie das halt
dann bin ich gut.
Dann bin ich gut und dann, dann mache ich das richtig. Und da gibt es ja auch also unterschiedlich in den Organisationen, welche, die das sehr akribisch machen. Bei anderen ist es wieder weniger wichtig. Es kommt immer so auch auf die Person an, die das Ganze
verantwortet oder
verantwortet.
Entscheidet.
Genau, aber das ist natürlich auch etwas, wo wir ihnen dann wieder Sicherheit dann wieder
genommen wird.
Verhandelbar wird.
Ja. Und da hat KI vielleicht auch ein gewisses Maß an Härte. Ich bin mir nicht sicher, ob Härte das richtige Wort ist, aber wenn du an einen nicht ganz funktionierenden Prozess oder an ein Tool jetzt einfach nur eine KI-Komponente drauf tust, funktioniert es nicht. Mhm. Also du wirst frustrierter. Deine vermeintliche Sicherheit wird bis zu einem gewissen Maß abhanden kommen, weil es nicht so funktioniert, wie du gedacht hast. Mhm. Und somit ist es genau da, glaube ich, wert zu schauen, macht es jetzt Sinn? Macht das Sinn, was wir vorhaben? Macht das Sinn für unsere Mitarbeitenden? Und macht es Sinn, dass wir das jetzt ausprobieren oder nicht? Und vielleicht nicht nur getrieben tooltechnisch, sondern ein bisschen wieder gesamthafter, größer gedacht. Mhm. Und da eben diese kleinen Räume schaffen, wo wir es im Kleinen probieren können. Da gewinnen wir auch Sicherheit. Mhm. Wenn wir wissen, das haben wir schon probiert, das hat funktioniert, das können wir wiederholen.
Was würdest du denn einer durchschnittlichen HR-Abteilung, also ja, jetzt haben wir gehört, im Recruiting kann man HR schon ganz gut einsetzen. Also abgesehen vom Recruiting, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand zu dir käme und sagt, du Linda, ich tät da gern was ausprobieren. Was würdest du denn meinen, was würdest du sagen, da fang an. Ja, weil da, das ist eine gute Spielwiese.
Ja, da bin ich jetzt wieder fies, weil ich würde die Frage stellen, was ist denn der größte Painpoint?
Also würdest du tatsächlich beim größten Painpoint anfangen?
Nein, ich würde mal verstehen wollen, wo gibt es denn wirklich Painpoints und dann schauen, bei welchem wäre es ansetzbar. Also ich glaube nicht, dass der größte immer der ist, der jetzt gleich die Lösung KI hat. Aber für mich ist wichtig, dass wir da bleiben, wo es ein bisschen weh tut, weil das andere ist so viel gut und vielleicht auch Luxusproblem. Also das wäre immer, aber das ist halt so typisch Auftragsklärung, oder? Das ist so die klassische Antwort. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt, wie gesagt, es gibt ja auch im Performance Management, man kann einfach Ziele schon formulieren lassen oder Feedback formulieren lassen, wo immer dann das alle das gleiche Feedback haben. Also man braucht nur, ich glaube nicht, man braucht nur
ein Sandwich.
Genau, ein Hamburger. Auf die nächste Messe gehen und du kriegst eine Vielzahl an Möglichkeiten, wo du schon einsetzen kannst. Mhm. Die Frage ist für mich, wo macht Sinn? Und da, finde ich, brauchen wir unsere HR-Business-Partnerinnen oder die Leute, die möglichst nah am Business sind und die dann hören, Im Performance Management sind genau die schwierigen Gespräche mein Hund. Mhm. Das kann man mit der KI üben. Da braucht man keine Schulung dazu. Das kann man jetzt schon üben. Mhm. Nimm an, du bist.
Mhm. Also es ist eine andere Form der Schulung dann.
Genau. Aber es ist sehr hoch individuell, weil ich ja wissen will, wie mit Mitarbeiterin XY umgehen soll. Mhm. Es kann aber eben auch sein, ich habe so überhaupt keine Idee, wo ich stehe mit meinen Zahlen. Wie kann ich schnell zum Dashboard kommen? Braucht es da die KI gleich? Ich glaube nicht. Da haben wir ein anderes Thema. Mhm. Wie viele Urlaubstage habe ich noch? Oder wann ist mein nächster, was auch immer, Sprung? Mhm. Das kann in einem Chatbot mit ganz klassischen FAQs die KI gut abarbeiten. Mhm. Mhm. Also wirklich die Frage, was ist der größte Painpoint oder viele kleinere und wo macht es Sinn, es auszuprobieren und dann tun. Mhm. Unbedingt probieren.
Okay, gut. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann stelle ich fest, dass unsere Stunde wahnsinnig kurzweilig war.
Sehr.
Und würde gerne nochmal zurück zur Ausgangsfrage kommen, nämlich ist KI das Ende von HR? Oder entsteht nicht vielleicht auch gerade die Möglichkeit für ein völlig neues HR? Ein HR, das weniger verwaltet, weniger beschwichtigt, weniger Kulturkosmetik betreibt,
schön.
Sondern näher an Wertschöpfung, Verantwortung und auch an organisationaler Realität ist. Also, wie siehst denn du das zum Schluss?
Ja, ich hoffe, es ist in der letzten Stunde klar geworden, dass ich absolut nicht das Ende von HR wahrnehme, sondern als große Möglichkeit, zusätzliche Aspekte ins HR-Leben reinzubringen, Fragen zu stellen, viele, viele Fragen zu stellen, Grenzen zu hinterfragen, Leistung möglicherweise neu zu definieren, schrittweise Fehlerkultur wieder neu zu denken. Und das Menschliche, das uns Organisationen, aber vor allem uns im HR ausmacht, wieder nach vorne zu stellen. Das finde ich großartig. Bitte tun.
Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort und ich erinnere mich da jetzt sehr gerne daran, dass ich ganz oft, wenn ich mit Menschen in HR spreche, frage, warum bist denn du ins HR gegangen? Die Antwort ist, weil ich mit Menschen arbeiten will. Und dieses mit Menschen arbeiten wollen, ist doch das, was uns die KI vielleicht auch in Zukunft wieder ermöglicht. In diesem Sinne bedanken wir uns sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen sehr schönen Abend und Song Contest Show nicht vergessen.
Ja, unbedingt.
Baba.
Tschüss.